Professor Volz-Platzer, Professor Furkuber, vielen Dank für die Einladung. Mich freut es ganz besonders, unter der Büste von Hebron Rokitansky einen Vortrag zu machen. Und es ist wahrscheinlich der schönste Saal, wo ich jemals einen Vortrag gemacht habe. Und danke, dass ich die Gelegenheit dafür bekommen habe. Gut, Antikörper, Antiphospholipidzentrum. Wenn Sie fragen, na, was hat Haut mit Lunge zu tun? Und am Ende dieses Vortrags werden Sie sehen, dass Sie vielleicht auch als Lungenfachärzte, als Internisten an dieses Syndrom, das uns seit gut 24 Jahren beschäftigt, viel mehr denken werden. Nun ein Beispiel. Sie sehen hier eine Patientin, 1996, Beinvenenthrombose, dann Abortus, dann Lungenembolie, Lovenox erhalten. Sie sehen, es hat ungefähr 5 Jahre gedauert und dann mit der Fehlgeburt in der 22. Schwangerschaftswoche und der Diagnose eines dystrophen Fetus bei Plazenta-Infarkte wurde dann weiteres Labor gemacht. Hinsichtlich der Thrombozyten sind erniedrigt, die APTT ist verlängert, die normalen erweiterten Gerinnungsparameter im Normbereich, aber Cardilepin-Antikörper positiv, Cardilepin-IgM positiv, Beta-2-Glykoprotein positiv und der Gerinnungsparameter des Lupus-Antikörperglanz hoch positiv. Und dann wurde die Diagnose eines primären Antiphospholipid-Syndroms gestellt. Dann stellt sich die Frage, was mache ich bei dieser Patientin? Wie sieht es aus mit der oralen Antikoagulation? Gebe ich Thrombolyse? Wie lange, lebenslang, gebe ich Hydroxychloroquin? Wie sieht es aus mit Kinderwunsch und Lebensplanung? Sie werden auch manchmal in der Literatur finden den Ausdruck Hughes-Syndrom. Graham Hughes am St. Thomas Hospital in London hat das erste Mal 1983, also fast zur gleichen Zeit, wie die HIV-Infektion beschrieben worden ist, das beschrieben. Die ersten Tests an der Innsbrucker Klinik wurden aber erst in den 90er Jahren durchgeführt. 1999 hat dann die Sapporo-Klassifikation, die erste Klassifikation, die Kriterien, um wie man zu einem definitiven Antiphospholipid-Syndrom. Das basiert auf einer klinischen und labortechnischen Symptomen und Befunden. Einerseits eine arterielle oder venöse Thrombose, die Schwangerschaftsmorbidität, wobei das vor Abortus nach der 10. Schwangerschaftswoche betrifft, Präeklampsie und Cardilepin-Antikörper oder Lupus-Antikörperglanz. Diese sollten aber nicht nur einmalig, sondern zweimalig im Abstand von 6 Wochen positiv sein und dann spricht man von einem definitiven Antiphospholipid-Syndrom. Nun, wie häufig ist das? Es ist ungefähr häufig, so häufig wie der systemische Lupus erythematodes. Man spricht ja von primären und sekundären, da komme ich noch gleich dazu. Und der Krankheitsbeginn ist relativ früh. Junge Patienten mit Schlaganfall, junge Patienten, die Lungenembolien haben und dann seltene Fälle, Gott sei Dank, 2%, ein katastrophales Antiphospholipid-Syndrom, da komme ich dann auf die Lunge zu sprechen, mit einer hohen Mortalität. Das Vorhandensein von Antiphospholipid-Antikörpern ist nicht begleitend mit dem Vorhandensein des Syndroms. Wir haben junge, gesunde Patienten, die mal eine Infektion durchgemacht haben, hier haben wir eine Transformation, kann nochmal später Antiphospholipid-Syndrom sich entwickeln. Lupus-Patienten, die bekommen ungefähr in 30% und später fast in 50-70% Antiphospholipid-Antikörper und später auch das Antiphospholipid-Syndrom. Nun, es wird immer in der Literatur unterschieden zwischen primär und sekundär. Ich halte persönlich nicht sehr viel von dieser Unterscheidung, weil wir sehr viele Patienten haben, die zuerst als primäres Antiphospholipid-Syndrom gelaufen sind und im Laufe der Jahre, wenn Sie die beobachten, Perikarditis, Pleuritis, antinukleäre Antikörper, das Vollbild eines systemischen Lupus erythematodes entwickeln oder einer anderen Kollagenose. Und dann das katastrophale Antiphospholipid-Syndrom. Auf das komme ich noch später zu sprechen. Was sind nun die Häufigkeit? Sie sehen ungefähr 53%, das ist eine Studie 2002 durchgeführt worden von der spanischen Gruppe, die haben 53% primäres Antiphospholipid-Syndrom und der Rest spaltet sich auf verschiedenste Kollagenosen oder Autoimmunerkrankungen auf. Von der Haut her, was sind initiale klinische Manifestationen? Das sind tiefe Beinvenenthrombosen, die Livedo-Zeichnungen, auf die werde ich zu sprechen kommen, oberflächliche Thrombophlebitiden, Hautulzerationen, pseudovaskulitische Läsionen und natürlich die digitale Gangren. Und hier ein Beispiel dafür. Wichtig, wo Sie dran denken, als Antiphospholipid-Syndrom ist, wenn venöse und vor allem unklare arterielle Thrombosen bei jungen Patienten ohne PAVK auftreten können. Sie sehen Beispiel hier, arterielle venöse Thrombosen, die Gangren. Oder, Entschuldigung, junge Patienten mit Schlaganfall. Und die Liebmann-Sachs-Endokarditis, da gibt es Spekulationen, dass die nur auftritt, wenn der Patient nicht nur ein Lupus erythematodes, sondern auch gleichzeitig ein Antiphospholipid-Syndrom hat, damit es überhaupt zu diesen Auflagerungen kommt. oder auch am Augen, typischerweise migräneartige Anfälle mit Sehstörung, Gesichtsfeldausfälle, und auf der Haut ganz typisch diese Livedo-Racimose, also diese rankenförmige Hautzeichnung. Und diese Hautzeichnung kommt dadurch zustande, dass wir die Versorgung des der Haut durch Endarterien, Arteriolen haben, die im Zentrum. Vielen Dank, danke. Und Sie sehen hier den Unterschied der Klinik hier, diese Livedo-Racimose. Das können Sie auf Intensivstation sagen, Beschlaganfallpatienten, vor allem im Kniebereich. Und gegen die Livedo reticularis, das Sie beim Kind auch sehen, als die Cutis marmorata, wenn das Kind durch mangelndes Unterhautfettgewebe eine Gefäßkonstruktion hat. Es sind eine ganze Reihe von Erkrankungen, wo diese Livedo-Zeichnung natürlich auch auftreten kann, aber es ist ein Warnzeichen beim Antiphospholipid-Syndrom. Sie sehen Hautzeichnung, die Livedo-Vaskulitis, meist verwechselt mit der chronischen venösen Insuffizienz. Nagelfalzblutungen, typisch beim SLE, Dermatomyositis und Sklerodermie, und dann diese pseudovaskulitischen Läsionen, die ähnlich an Gilblainerei, also den Frostballen-LE erinnern. Was gibt es für Laborparameter? Sie sehen eine ganze Reihe von Laborparametern, und sehen Sie verschiedene Labors, sehen Sie nicht nur die Kardiolipin-Antikörper, sondern auch verschiedene Phospholipid-Unterantikörper. Und dann sehen Sie etwas, wo Sie ohne Heparingabe sehen Sie eine Verlängerung der APTT, falsch positive Syphilis-Teste und dann die neueren Antikörper, Anti-Beta-2-Glykoprotein, Prothrombin-Antikörper und Annexin 5. Annexin 5 für jene Frauen, die nicht schwanger werden, Sterilität haben, rezidivierende Abortus haben, wo diese Kardiolipin-Antikörper auch negativ sind. Wir haben da selber eine Studie gemacht und im hohen Prozentsatz kann man diesen Frauen dann anbieten, durch antikoagulatorische Maßnahmen vielleicht doch noch den Kinderwunsch zu erfüllen. Nun, was ist das Kardiolipin? Das ist lange bekannt schon aus dem Wassermann-Test, dass ein Kardiolipin kommt im Herzextrakt vor und deshalb auch der Falsch-Posi-Kardiolipin-Assay. Das Beta-2-Glykoprotein, das haben wir jeder von uns im Plasma. Das wird auch als Apolipoprotein H bezeichnet und hat verschiedene Domänen. Und an der vierten Domäne bindet es einerseits Phospholipide, aber auch die Antiphospholipid-Antikörper. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn Patienten Anti-Beta-2-Glykoprotein-Antikörper haben, ist die Spezifität der positiven Antiphospholipid-Antikörper viel deutlich erhöht. Der Golden Standard ist aber immer noch die Gerinnungsuntersuchung und der Lupus-Antikoagulant. Da möchte ich aber davor warnen, weil Lupus-Antikoagulant muss ja ausschließen, dass sie irgendwelche Faktorenmangel haben oder sonstige gerinnungstechnische Probleme bei dem Patienten haben und kann mit der Reihe von Kofaktoren interferieren. Das Lupus-Antikoagulant ist ein Laborphänomen, ein Epiphänomen, und zwar deshalb, weil wir das Blut dekalzifizieren und dann wieder rekalzifizieren. Und dadurch haben wir ein Artefakt, den wir hier ausnutzen. Nicht alle Patienten mit Antiphospholipid-Antikörper besitzen Lupus-Antikoagulant-Aktivität. Und Antikardilipin und Anti-Beta-2-Glykoprotein können konkordant, aber nicht immer identische Befunde betreffen. Wir haben in Innsbruck etwa 3600 Seren untersucht und Patienten mit Antiphospholipid-Antikörper-Syndrom, den wir mehr als 100 Patienten haben. Und Sie sehen hier, dass die Sensitivität zwar sehr groß ist von den Kardiolipin-Antikörpern, aber dass wir eine sehr geringe Spezifität haben, wenn wir nur den Antikardiolipin-Antikörper bestimmen. Wenn wir Beta-2-Glykoprotein, können wir die Spezifität erhöhen. Und nicht jedem Zillertal und jedem außer Fern ist es möglich, Lupus-Antikoagulant zu untersuchen. Und da kann dieser zusätzliche Test die Spezifität auch in der Peripherie erhöhen. Nun, wann ist eine Testung auf Antiphospholipid-Antikörper angezeigt? Bei verschiedensten Formen von Thrombosen und gynäkologischen Leiden, aber auch natürlich bei den Kollagenosen. Wie kommt es überhaupt zu Antiphospholipid-Antikörper? Und Yehuda Schönfeld in Israel und verschiedene andere Gruppen haben gezeigt, dass wir bei Infektionen durch Molecular Mimicry und auch im Mausmodell das zeigen können, dass wir Antiphospholipid-Antikörper bekommen und die tatsächlich pathogenetisch auch zum fetalen Verlust des Embryos führen können. Also das ist wirklich auch pathogenetisch. Nun, wie wirken diese Antiphospholipid-Antikörper? Das ist noch lange nicht geklärt. Wir wissen, dass sie auf verschiedene Weise auf die Gerinnung einwirken. Wir wissen auf den Tissue Factor Pathway. Wir wissen, dass sie auf die Endothelzellen wirken, auf die Adhäsionsmoleküle. Und da komme ich dann gleich, wenn ich auf die Lunge komme. Das ist nämlich nicht so ganz klar, was sie dort an der Lunge machen. Und sie führen zur Aktivierung von Endothelzellen, Aggregation und Aktivierung von Thrombozyten. Nun, wie kommt es dann, dass diese Antiphospholipid-Antikörper diese Thrombosen bewirken? Einerseits können sie das Ruhen in Endothelzellen ist zu einer Aktivierung führen. Ein großer Zusammenhang mit den oxidierten LDL, auch Patienten mit Antiphospholipid-Antikörpersyndrom haben eine häufige Arteriosklerose oder viel frühere Arteriosklerose. Interferenz mit natürlichen antikoagulatorischen Funktionen mit dem Beta-2-Glykoprotein und auch die Bindung aufgrund vorgehender Gefäßschäden. Aber es ist wichtig, auch eine Aktivierung des Endothelzellen. Und allerdings kann man auch sehen, dass es auf die Plasmin, auf die Fibrinolyse und dass der Lipoproteinstoffwechsel hier auch verbunden ist und dass Patienten mit Arteriosklerose wieder viel häufiger Thrombosen haben bei Antiphospholipid-Syndrom. Nun, was sind Trigger? Natürlich sind Gefäßschäden, Vaskulitis, Arteriosklerose ist verständlich aus der Aktivierung der Endothelzellen und den Einfluss der Lipoproteine auf die Endothelzellen. Nun, wie sieht es mit dem Pathomechanismus? Und da sind zwei Dinge ganz wichtig. Wenn wir auch an die Lunge denken, wir denken natürlich an die pulmonalembolierende Thrombosen. Das sind einerseits Thromben und Vegetationen und Herzklappenthrombosen großer Gefäße. Aber wir haben beim Antiphospholipid etwas, was wir als die thrombotische Mikroangiopathie bezeichnen, vor allem beim katastrophalen thrombotischen Sturm, dem katastrophalen Antiphospholipid-Syndrom, wo die Lunge in Form einer Kapillaritis mit einem disseminierten intravasalen Gerinnung betroffen sein kann. Nun, was sind jetzt denn diese klinischen Manifestationen? Einerseits die Thrombosen dieser großen Gefäße, das verläuft episodisch, rezidivierend, und dann haben wir diese rasch Progredienten, die meistens auf der Intensivstation landen, die ähnlich dem hämolytischen urämischen Syndrom sind und meistens auch dann in ein katastrophales Antiphospholipid-Syndrom oder Ausdruck davon sind. Nun, wenn wir die Lunge nehmen, dann haben wir einerseits Lungenembolie, Lungenarterienthrombose, alveoläre Hämorrhagien. Und wenn Sie die Literatur der letzten 20 Jahre anschauen, also ungefähr bis 1995, dass vorwiegend beim SLE, die Lupuspneumonitis, die alveoläre Hämorrhagien, dass Sie das histologisch kaum unterscheiden können vom Antiphospholipid-Syndrom und dass die Beschreibungen bis 95 vorwiegend der Lupus erythematodes war und ab 95 mehr diese Veränderungen beim Antiphospholipid-Syndrom beschrieben sind. Sie können diese beiden nicht unterscheiden. Beim akuten respiratorischen Distress-Syndrom, also bei der katastrophalen Form, wo die kleinen Gefäße disseminiert betroffen sind, da haben Sie dann das Vollbild in der Lunge mit dem ARDS. Nun, dieses katastrophale Antiphospholipid-Syndrom kommt Gott sei Dank nur selten vor, wurde das erste Mal 1992 beschrieben und ist eben ein schweres Zustandsbild, kann zum Beispiel entstehen beim plötzlichen Wegnahme einer antikoagulatorischen Therapie. Die Mortalität ist mit 50% sehr hoch und Sie sehen hier, die Lunge ist die zweithäufigste Manifestation nach der Niere, wo hier die Lunge betroffen ist. Und Sie sehen ein Bild einer Patientin bei uns, die eine junge Touristin, die schon ganz geringe antinukleare Antikörper in Belgien gehabt hat und kam mit diesem Lungenbild einer akuten ARDS auf die Klinik, hat diese, will ich nicht jetzt kommentieren, diese Lungenbilder, aber diese opalartigen, glasigen Veränderungen, dieser Schneegestöber, diesen Sturm. Nun, wenn man jetzt diese Lungenembolie und die pulmonale Hypertension beschreibt, dann muss man unterscheiden diese Kapillaritis. Und das ist wahrscheinlich so, dass diese Antiphospholipid-Antikörper hier im Lungenendothel es zu einer Aktivierung kommt und damit zu kleinen Thrombosen kommen und nicht die nur über die rein koagulatorische Wirkung. Ein Beispiel, wenn ein Patient diese Veränderungen hat an den Extremitäten, wie hier an den am Handgelenk oder vor allem an den Kniegelenken oder Sie sehen hier eine Gangrene mit dieser Levedo-Zeichnung, da müssen Sie ans Antiphospholipid-Syndrom denken und Sie sehen hier die Bilder, Patienten, die immer wieder rezidivierende Lungenentzündung bekommen, diese fleckförmigen Veränderungen dann nach Therapie, von der Kollegin Nguyen bei uns beschrieben und Sie sehen, dass das immer wieder kommt, die sind cortisonabhängig. Warum wirkt Cortison bei der Lunge beim Antiphospholipid-Syndrom? Hier müssen sekundär entzündliche Veränderungen in Gang gesetzt werden. Das ist nicht rein die antikoagulatorische Wirkung und hier das Vollbild eines katastrophalen Antiphospholipid-Syndroms. Die Therapie, die Unklarheit besteht in der Literatur immer noch, was tue ich mit einem Patienten, der einen Antiphospholipid-Antikörper hat, aber ohne Anamnese von Thrombosen. Und da gibt es Studien, dass ungefähr in 10 Jahren 50% dieser Patienten, wenn es wirklich bestätigt ist und mehrmals diese Antiphospholipide-Antikörper vorkommen, dass diese Patienten in 50% in 10 Jahren ein thromboembolisches Ereignis erleben, sodass man nicht ganz wait and see, hier vielleicht nicht immer ganz am Platz ist. Die Prävention weiter Thrombosen, langfristige, lebenslange orale Antikoagulation, starkes erhöhtes Thromboserisiko aber beim Absetzen. Also es sieht ganz anders aus, als wenn Sie normal eine Thrombose behandeln. Nun, die Therapie des akuten thrombotischen Mikroangiopathie, da sind einerseits Plasmapherese, Corticosteroide, Endoxan wurde beschrieben und intravenöse Immunglobuline. Bei der Schwangerschaft ist es sicherlich so, dass die Lebendgeburtsrate durch die Kombination von Aspirin und Heparin von 40% auf 80% erhöht wurde und dass manche auch die Zugabe, wir geben auch die Immunglobulin zu, um diesen komplementaktivierenden Faktor dieser Antiphospholipid-Antikörper, das in der Literatur gezeigt worden ist, den Effekt auf die Abortusrate hat, verhindert wird. Dass das immer noch nicht ganz klar ist, wie Sie dann schlussendlich wirklich die orale Antikoagulation sehen Sie an der Literatur, an zwei Beispielen. Kamashta als einer der Antiphospholipid-Päpste in London hat hier gezeigt, ganz klar, die Patienten mit Thrombosen, Sie sehen hier INR-Wert über 3, viel frei von Thrombosen, 88%, Sie sehen No Treatment, dass das sehr unterschiedlich ist. Umgekehrt, die andere Studie, die zeigt, dass die INR-Werte sehr unterschiedlich zum Thrombosen führen kann. Das Kapitel Antiphospholipid-Syndrom, auch in der Lunge, scheint noch nicht abgeschlossen zu sein. Dankeschön.